Und damit herzlich willkommen zur großen Halloween-Folge 2024. Nicht, dass wir regelmäßig Halloween-Folgen haben, aber man kann es ja mal sagen, heute ist der 31. Oktober. Ich habe gesagt, dass in diesem Monat noch ein Podcast rauskommt, aber es hat sich ein kleiner, feiner Release dazwischen gemogelt, über den ich unbedingt in diesem Podcast noch sprechen wollte, weswegen wir einfach jetzt zwei Tage später aufnehmen und der Podcast halt Anfang November rauskommt. Das ist ja, es ist quasi die große Halloween-Folge.
Jetzt ist noch Oktober.
Zeit, also
kann keiner was gegen sagen.
Ich finde das toll, dass Dinge im Leben zurückkommen. Und bevor wir über Halloween und so sprechen.
Auch Halloween kommt jedes Jahr zurück.
So, will ich eine Lanze brechen für etwas, das auch in mein Leben zurückgekommen ist. Nämlich
ist
Beyblade.
Ist das Beyblade?
Hier liegt einfach ein Beyblade bei mir und ich feiere es komplett. Ich habe als Kind, hatte ich immer so eine Arena, so eine ganz Billo-Plastik-Arena. Aber Beyblade ist ja einfach der Shit geworden. Es ist ja einfach nie gestorben. In Japan immer noch ein Ding, um unsere TGS-Folge wieder zu referenzieren und aufzugreifen. Und auch hier scheint es wieder ein Thing zu werden. Es gibt mittlerweile die
Beyblade. Das sind diese ganzen Kack-Millennials, die alle jetzt alt genug sind, um sich den ganzen Scheiß zu kaufen, den sie früher immer gerne gehabt hätten.
Ja, und es ist wirklich geil. Früher hatte ich wirklich nur so Billo-Sachen. Das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Plastik-Scheiße. Die Beyblades sind die ganze Zeit rausgeflogen, wenn sie sich einmal getroffen haben, weil diese Arena halt auch einfach scheiße war. So, und Beyblade X jetzt, das ist quasi die neueste Iteration der Beyblade-Reihe, die hat so neue Arenen. Und da gibt's so Speedringe, da werden die dann nochmal schneller, wenn die dagegen kommen. Und dann gibt wirklich Punktesysteme, je nachdem, was passiert, ob die Kreise sich aufhören zu drehen, ob sie in eine Ecke gedonnert werden, ob sie in eine spezielle Ecke gedonnert werden, ob sie auseinanderfetzen. Es gibt alles Punkte, es gibt da richtige Turniere und ich feiere es komplett. Und meine wundervollen KollegInnen haben sich eine dieser Arenen geholt, nachdem ein ehemaliger Kollege mal eine mitgebracht hat und wir das alle richtig geil fanden, waren diese, ja, wir bestellen uns jetzt einfach ein und die steht jetzt bei uns im Büro und wenn wir dann mal so Afterwork oder so mittagspausenmäßig uns treffen, dann wird halt gebladet und deswegen habe ich mir ein Beyblade gekauft und bin jetzt wieder dabei.
Das war die längste Story über Beyblades, die niemand hören wollte.
Das sagst du. Die Beyblade-Community gerade ist außer sich.
Es tut mir leid. Let it rip.
Let it rip. Immer. Aber es ist die große Halloween-Folge und deswegen dachte ich, es ist eigentlich ein schönes Thema mit dir, liebe Mine.
Oh,
wir sind
ja
auch quasi noch in der Begrüßung. Ich bin ja bei Horror-Games komplett raus. Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nie gespielt. Und das Last of Us dazu zählt, war die einzige Begründung, dass ich jemals bei Ingram Radio dabei war, weil sonst hätte ich kein anderes Spiel nennen können. Du aber hingegen bist ja so ein bisschen Horrormäuschen zumindest gewesen.
Ja, weil ich muss sagen, ich bin alt geworden. Ich bin älter geworden. Ja. Ich bin auch ein bisschen gebrechlicher geworden und bin ein bisschen Sensibelchen inzwischen. Nee. Weil ich habe ja früher, als ich so Teenager war, habe ich auch wahnsinnig gerne Horrorfilme geguckt und das hat, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das so einen Kick gegeben.
Das wäre nicht meine Frage gewesen. Warum tut man sich das an?
Weiß nicht, es ist irgendwie aufregend. Es ist irgendwie cool. Und irgendwie ist das so ein Vibe.
Ist ein Vibe.
Es ist ja nicht wirklich grausam. Es sind ja nicht wirklich diese wirklich negativen Gefühle, die es auf dieser Welt gibt, so. Sondern es ist ja so ein Vibe. Es ist so ein, das ist ganz schön creepy.
Der hat gerade das Bein abgehackt bekommen.
Nee, das mochte ich noch nie.
Okay.
Ich mochte noch nie so Splatter-Geschichten.
Aber sowas wie Saw und sowas?
Ich habe mir nur Saw 1 angeguckt. Aha. Und den fand ich ganz schrecklich und konnte ich mir nicht angucken. Also auch alleine, okay, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus.
Ja, ja.
Mein Problem ist immer so ein bisschen, ich saug so Emotionen richtig krass auf. Das heißt, wenn ich mir so Filme angucke, aber es ist auch irgendwie mit den Jahren schlimmer geworden, deswegen glaube ich, kann ich Horrorfilme nicht mehr so gut. Wenn ich mir manchmal so Filme angucke, wo Menschen in so einer richtig blöden Situation sind, wie zum Beispiel bei Saw, dann denke ich so krass darüber nach, was würde ich machen, dass ich mich fühle, als wäre ich in dieser Situation. Deswegen, so absurd das auch klingt, finde ich, einer der stressigsten Filme sind die Hunger Games Spiele. Hunger Games Filme.
Ja. Aber ich mochte die Idee immer so im Sinne von, das startet und wie würde ich mich verhalten?
Ja, aber ich versetze mich da viel zu stark rein. Ja. Auch als ich jetzt letztes Jahr den neuen Tributo von Farnham Film gesehen habe im Kino, ich kam da raus, ich hatte einen Puls von 180, wirklich. Oder auch als wir mal vor Jahren Battle Royale geguckt haben, das war für mich eine ganz, ganz schlimme Filmerfahrung, auch wenn das ein super Film ist. Und deswegen kann ich auch Horrorfilme nicht mehr so gut gucken.
Und wie sieht's mit Spielen aus? Weil ich erinnere mich noch, als ich dich kennengelernt habe, da hast du mir von Layers of Fear erzählt. Und das war ja so dein Ding, du warst so, oh mein Gott, das ist so geil und artsy und I love it.
Ja, aber ich mochte daran tatsächlich diesen artsy-Aspekt sehr. Mhm. Ich finde so Horrorspiele, wenn sie einfach nur Horror sind, nee, funktioniert für mich nicht mehr so gut.
Aber hast du nicht auch andere Spiele damals gespielt? Ich hatte auf jeden Fall dieses, das habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, weil ich so dumm bin.
Outlast?
Nee, es war nicht Outlast, es war
Evil Within. Habe ich mal probiert, hat mir nicht so gut gefallen.
Mir nämlich auch nicht. Ich habe es ja sogar im Stream damals mal gespielt, aber es hat also, A, habe ich mega Schiss und B, hat es mir irgendwie nicht gezündet.
Ja, also ich finde, es gibt so ein paar Horrorprojekte, die super interessant sind, weil sie irgendwie super artsy und cool gemacht sind. Ich fand zum Beispiel auch immer, ich hätte zum Beispiel Bock auf Silent Hill 2, das Remake jetzt, da hätte ich mega Bock drauf, weil auch Silent Hill 2 ist halt eine krasse Geschichte einfach so. Aha. Und sie hat halt auch Horroraspekte, obviously. Aber da geht's halt nicht nur um den Horror, weißt du?
Zählt denn auch sowas wie, das war so ein Story-driven Game, wo dann so teilweise Leute auch sterben. Es ist so ein bisschen
Until Dawn.
Until Dawn. Zählt das auch dazu?
Until Dawn ist schon ein Horrorspiel.
Ja?
Ja, und fand ich auch geil.
Und das mochtest du, ja.
Fand ich auch geil. Ich mochte ja auch die Dark Picture Anthology Spiele, zumindest die wir gespielt haben. Die waren zwar irgendwann so ein bisschen Low Quality und die kamen auch in einem, meiner Meinung nach, zu schnellen Rhythmus.
Schnell?
Ja, weil es kam gefühlt, jedes Jahr kam ein neues und ich war so, Gott.
Aber darum ging es so, das war ja das Konzept.
Ich weiß, aber irgendwann war ich da raus. Aber ich mochte die Idee davon sehr, weil total. Es ging halt um die Geschichte so ein bisschen. Mhm. Und die waren auch nicht so krass explizit, weil wie gesagt, ich kann das mit so expliziter Gewalt irgendwie nicht mehr so gut.
Ich mochte das auch. Also es hatte echt so ein bisschen was spooky, mysteriöses. Ich denke an das mit dem Schiff, wo sie da in Man dieses verlassene, genau, Man of Medan, wo dann teilweise irgendwas mit Geistern oder irgendwie sowas war. Das war schon cool.
Das war schon sehr cool. Ja. Was ich früher auch immer sehr gerne geguckt habe, ist American Horror Story?
Ja, American Horror Story, ja.
Okay. Ich war gerade so, heißt das so? Oder habe ich mir das gerade ausgedacht? das mochte ich immer sehr gerne. Ich mochte, dass es so jede Staffel sein eigenes Konzept hatte. Und es ist so wie so, kennst du noch Gänsehaut?
Oh, nee.
Kennst du Gänsehaut nicht?
Ich glaube nicht.
Oh, das waren so Bücher und das waren auch so.
Ach, da bin ich raus.
Ja, aber es gab auch eine Serie später dazu. Und das waren so Bücher, es war so quasi eine Gruselreihe. Mhm. Und da war auch so ein bisschen X-Faktor-mäßig, jedes Buch hatte so seine eigene Story. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, immer so, dass das so verschiedene Settings und sowas, das mochte ich immer ganz gern. Aber ist egal, wie bin ich jetzt schon wieder bei Serien gelandet? Also Horrorspiele, ja, aber nur, wenn sie irgendwie was Interessantes haben und nochmal so einen coolen Story-Twist. Wirklich nur Horror für Horror kann ich nicht.
Ja.
Will ich aber auch nicht. Es gibt mir eben nicht so viel.
Ich bin ja ganz raus. Ich kann das ja gar nicht. Ich habe es schon 100 Mal im Podcast erzählt. Dieses Mal, wo ich mit meinem wundervollen Kumpel Danny, den treue Runaways-HörerInnen natürlich auch schon mal gehört haben.
Shoutout Danny.
Als ich mit dem damals Slenderman gespielt habe, das hat mich einfach gebrochen. Also das
Slenderman. Halt auch so. Ja.
Es ist halt Slenderman.
Das haben halt 12-Jährige gespielt, um sich halt am Wochenende
und es hat mich
zu gruseln.
Ich war was, 18, 19 oder so? Ich war ja schon älter. Es ist zu viel
ganz
für mich.
Ehrlich,
ich kann das nicht.
Ganz ehrlich, no shame.
Nee.
Jeder hat seine eigene Gruselgrenze.
Ja.
Und wenn deine Gruselgrenze sehr, sehr niedrig ist, dann ist es in Ordnung. Das macht dich nicht zu einem Weichei.
Das finde ich sehr lieb,
dass du das sagst. Ich habe das jetzt gesagt, als würde dich das zu einem Weichei machen, aber tut's nicht.
Ja, man könnte sagen, selbst wenn ich mich diesen Spielen stelle, in dem Moment bin ich ein kühner Knapper.
Bist du?
Bin ich. Passenderweise gibt's ein Spiel, das so heißt und erschienen ist und ich für diesen Podcast gespielt habe. Und wir brechen damit komplett den Stil und die Mut von Halloween und Horror.
Wir brauchen mal ein bisschen was, das Aufmunterndes.
Wir brauchen was Buntes und was Schönes und was irgendwie so ein bisschen märchenhaft ist. Und deswegen würde ich sagen, hören wir mal in die Mats zu Der kühne Knappe rein.
Mats ab.
Es war einmal ein Held, ein Troll und eine Magierin, die zusammen auf ein Abenteuer gingen. Es war ein malerisches Abenteuer, wie das aus einem Bilderbuch. Der Held war im ganzen Land bekannt. Er schrieb auch Bücher über seine zahlreichen Errungenschaften und jeder, egal ob jung oder alt, waren vernarrt in die Abenteuer des kühnen Knappen. Als ein böser Magier jedoch seinen bösen und mächtigen und bislang unbekanntesten Zauber wirkte, steckte das Land, in dem der kühne Knappe wohnte, in ungewohnter Gefahr. Und so machte sich das freundschaftliche Trio auf, um den bösen Magier zu besiegen und seinen Zauber aufzuheben. Und während die Helden durch die weiten Lande zogen, Seite für Seite Rätsel lösten, Gegner besiegten und Herausforderungen meisterten... Warte. Seite für Seite? Warum habe ich das gesagt? Wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich auch, dass mein Bildschirm eigentlich wie ein Buch aussieht, das auf etwas liegt, das wie ein Tisch aussieht und... Warte. Der kühne Knappe kann sogar das Buch verlassen? Alles ist irgendwie anders, als man... erwartet, und das macht der kühne Knappe, oder The Plucky Squire, wie es im englischen Original heißt, auch so besonders. Dass unser Recke nämlich aus dem Buch entschwinden kann und somit von einem 2D in eine 3D-Welt wechselt, ist alles andere als normal und sorgt für zusätzliche Überraschungen und teils Tiefen in den Rätseln, da man mit fortlaufendem Spiel das Buch, in der die Geschichte eben spielt, von außen immer wieder manipulieren kann. Sei es das Umblättern, um Items aus anderen Seiten auf die aktuellste zu holen oder eben das Kippen des Buches, um schwere Gegenstände zu bewegen. Das sind nur einige von vielen Möglichkeiten, die uns dabei zur Verfügung stehen. Auch der Look in der 2D- und 3D-Welt sind besonders und wirken extrem künstlerisch und malerisch, denn die Abenteuerbücher, die sind so und die kommen diesen Zeichnungen extrem nahe und gleich. Und dieser malerisch schöne Look ist auch gar nicht verwunderlich, schaut man sich einmal an, wo der Titel eigentlich herkommt. Das Entwicklerstudio hinter dem Indie-Spiel ist nämlich All Possible Futures. Das mag den meisten soweit erstmal gar nichts sagen. Einer der beiden Co-Gründer ist jedoch James Turner. Und Turner war für viele Jahre aber Teil einer Firma, die ihr nur allzu gut kennt. Nämlich Game Freak. Also die, die für all die Pokémon-Spiele, die wir so kennen und lieben, gelernt haben, verantwortlich sind. Der erste Release, an dem Turner dort mitarbeitete, war Pokémon Stadium von 2003. Damals noch mit Bezug auf Kamera und Special Effects wechselte er danach in die Art- bzw. Character-Design-Rolle. Und das für ganze 19 Jahre. Bis schließlich Pokémon Scarlet and Violet wirkte er noch bei Game Freak als Pokémon- und Character-Designer mit. Also, mit Blick nach vorne auf der kühne Knappe, ist es also nicht mehr verwunderlich, warum das Spiel eben so märchenhaft schön aussieht, wie es das tut. Und doch, auch wenn das Spiel gestalterisch und optisch auf ganzer Linie überzeugen konnte, die Synchronisation des Erzählers, der das Spiel begleitet, extrem gut gewählt ist und auch der Wechsel zwischen 2D und 3D nicht nur gut funktioniert, sondern auch den Fourth Wall Break damit langsam in die Geschichte einführt, helfen all diese Faktoren leider am Ende nicht, wenn ich final über das Spiel nachdenke. Denn ein bis zwei schöne Ideen und eine nette Optik machen leider meiner Meinung nach noch kein gutes Spiel aus. Und daran scheidet es nämlich bei mir. Am Spiel. Der Gameplay-Loop funktioniert für mich nicht. Die Kämpfe und Minigames in Form von Bosskämpfen sowie Rätseln, all das macht für mich nicht Klick. Es ist schlicht zu monoton bzw. der Loop zu repetitiv. Und auch wenn an der Präsentation wirklich gar nichts auszusetzen ist, ist es mir von Session zu Session immer schwerer gefallen, den Controller dafür in die Hand zu nehmen. Die Male, wo ich spielte, wurden immer seltener und dann auch kürzer, weil es mich immer weniger motivieren konnte. Ich wollte es mögen, da das Spiel mit seiner kreativen Herangehensweise und dem Look bei mir viele Häkchen auf einer Liste guter Spiele checkt. Der Fourth Wall Break war schön in Szene gesetzt und doch hatte ich nicht so wirklich Spaß. Was nicht heißt, dass das Spiel per se schlecht ist. Nur ist es nicht für Spielerinnen und Spieler wie mich gedacht. Es ist für Menschen mit Familie oder Kindern in ihrem Umfeld. Es ist ein Spiel, das man für die Kids spielt, die erstaunt irgendwie mitschauen können und sich selbst ausprobieren können. Es ist die perfekte Geschichte, um einen Einstieg in die Welt der Videospiele zu finden. Ein Spiel, das große Augen in kleine Gesichter zaubert. Wenn ihr das Spiel also alleine spielen wollt, dann würde ich euch vermutlich eher dazu abraten. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, mit einem Kind gemeinsam der kühne Knappe zu spielen, dann macht das. Ich bin mir sicher, dass ihr eine wundervolle Erfahrung mit denen haben werdet, die wirklich seinesgleichen sucht. Und damit bedanken wir uns bei Devolver für die Bereitstellung des Codes.
Musik. Ich verfolge ja nicht nur aus beruflichem Interesse das, was so auf der Welt passiert in der Videospielindustrie, sondern kriege das natürlich auch einfach so in meine Timeline gespült. Und eine Sache, die in meine Timeline gespült wurde von der Gamescom Asia, ist nämlich ein Auftritt von Sean Layden. Sean Layden, den kennen viele, die sich ein bisschen mit Videospielen auseinandersetzen, als den Ex-Chef von PlayStation. Der ist mittlerweile so ein bisschen beraten.
PlayStation,
Der ist mittlerweile eher so beratend unterwegs bei Tencent. Was denn?
Bratend, verstanden.
Bratend. Ja, der Brät,
er ist jetzt im Fleischbusiness.
Ja, er hat nämlich den Job von SpongeBob übernommen.
Ja.
Und da hat er im Prinzip einen Vortrag gehalten und da gab es eine Aussage, die im Prinzip sagt, die Videospielindustrie braucht Double-A-Games und wenn es die nicht mehr gibt, dann sind wir quasi dem Untergang geweiht.
Mhm.
Überspitzt gesagt, aber so ungefähr ging das Zitat. Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung dazu? Und hast du irgendwie Gedanken zum Thema Double-A-Games für dich im Speziellen?
Ich kann dieser Aussage auf jeden Fall nur zustimmen. Ich müsste schon ein paar sehr überzeugende Argumente hören, die dagegen sprechen würden, weil für mich ist diese Aussage so, ja, ist wie so ein No-Brainer irgendwie.
Aber okay, darf ich Theorie. Wenn es jetzt nur noch die God of Wars und Hollow Knights dieser Welt gäbe.
Ja, Hollow Knight ist ja fast schon wieder ein Double-A-Spiel.
Aber hat es denn so ein großes Budget?
Nee, eigentlich nicht. Ja, hast du auch wieder recht. Weil wahrscheinlich hat es das inzwischen.
Maybe, aber damals.
Ja, oder damals auch Celeste. Damals nicht.
So. Das sind ja die zwei Kontrahenten, sage ich mal, die zwei Extreme und Double-A-Games sind ja irgendwie dazwischen. Vielleicht so definitionsmäßig festgehalten, Double-A-Games sind in der Regel so zwischen Produktionsvolumen 2 bis 10 Millionen. Triple-A-Games gehen ja auch mal in die hunderte Millionen rein und Indie-Games sind ja auch noch mal günstiger, sag ich mal, plus die Produktionszyklen sind natürlich entsprechend. Ne? Es gibt einige Indie-Games, die total schnell entwickelt werden. AAA-Games brauchen ja in der Regel 6 Jahre oder 7 Jahre mittlerweile. Das heißt, ein Team, das jetzt anfängt zu entwickeln in den PlayStation-Studios, wird für eine PlayStation 6 und dann für den späteren Zeitraum schon entwickeln. Und so müssen wir uns das überlegen. Und Double-A-Games, die sind da irgendwo dazwischen. Wenn die am Anfang einer Konsolengeneration entwickeln, dann kommen die auch noch in derselben wieder raus.
Ja. Und worauf wolltest du hinaus? Du warst jetzt gerade so bei deiner Theorie.
Ja, ich habe so ein bisschen erklärt. Aber genau, ich wollte jetzt einfach dieses Gedankenbild mal in den Raum stellen, so im Sinne von, es gibt diese Mitteldinger nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Spiele, die nicht so krass aussehen, aber auch nicht in die Sinn. Würde es dir als Mine schlechter gehen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja, voll.
Cool.
Weil ich finde, Double-A-Games, die spielen schon eine große Rolle irgendwie. Also ich finde, alle drei Levels, die du gerade genannt hast, sozusagen, sind super wichtig. Weil, wie du schon gesagt hast, Triple-A-Spiele haben einfach eine krass lange Entwicklungslaufzeit und Kosten.
Ja.
Das heißt, wir gucken uns die Gaming-Landschaft aktuell an, ist ja eh gerade alles so ein bisschen schwierig und ne, es wird überall gespart, es wird überall geschlossen und so weiter. Und du hast halt bei den AAA-Geschichten halt meistens IPs, die es schon länger gibt, weil wo du weißt, ich stecke da hunderte Millionen von Dollar rein und ich krieg die auch mehr oder weniger wieder raus. Sonst traust du dich ja gar nicht mehr, so ein krasses Projekt zu starten.
Total.
Aber dann wartest du halt deine 6, 7 Jahre auf ein neues Final Fantasy, so, um es mal so zu sagen. Deswegen ist es halt ein etwas langsamerer Prozess, der ja auch nicht so viel, ich sag mal, Innovation zulässt, weil du traust dich halt dann einfach nicht, da den krassen Scheiß dich irgendwie zu riskieren.
Selten. Ich meine, als ein Spider-Man rauskam, war das ja schon irgendwie ein Versuch, nochmal ein Spider-Man-Spiel zu machen, weil es das ganz lange nicht gab. Genau, aber es ist Spider-Man. So.
Also du brauchst immer irgendwie eine
Rückversicherung.
Ja, so eine Rückversicherung. Ja. Und ich glaube, so Indie-Games sind halt so ein bisschen, die haben so ein bisschen das andere Problem. Die haben sehr, sehr viele kreative Leute, die auch irgendwie auf kurzem Weg das irgendwie machen und auch eher schnell, sage ich mal, Spiele machen können. Es gibt ja Spiele, die werden teilweise nur bei so Wettbewerben und
Game
sowas.
Jams, ja.
Game Jams oder irgendwie in der Uni als Uni-Projekt irgendwie. Und das sind ja auch krasse Spiele und die haben dann eine Entwicklungszeit von was, einem halben Jahr oder so oder teilweise noch kürzer. Aber da mangelt es halt dann wieder an Geld und an Ressourcen, Möglichkeiten, vielleicht auch teilweise an den am Know-how so, um in den richtigen Programmen irgendwie das richtige Development reinzustecken.
Ja.
Oder an so Kosten wie Lokalisierung, Synchronisation, da steckt ja super viel einfach drin.
Ja.
Und ich glaube, genau in der Mitte dieser beiden Probleme treffen sich die AA-Spiele.
Ja.
Du hast so, ich sag mal, Leute, die vielleicht aus dem Indie-Bereich kommen oder Indie-Spiele, die sozusagen zu AA promoted werden, weil da einfach irgendein Lizenzgeber kommt und einfach Geld reinsteckt so oder irgendein Publisher oder sonst was. Und das ist halt cool, weil du hast halt quasi Best of Both Worlds.
Mhm.
Und ich finde auch, also ich weiß nicht, du kannst ja gleich mal so ein paar Beispiele brainstormen, was so in den AA-Bereich fällt.
Ja,
hab
ich grad schon gemacht, ja.
Aber da sind ja so, so viele hochqualitative Spiele dabei.
Ich habe nämlich genau darüber auch versucht, so ein bisschen nachzudenken, während ich dir zugehört habe. Und noch bevor wir den Podcast angefangen hatten, da hatte ich direkt so Beispiele im Kopf wie ein Infamous. Ich glaube, dass das ein Double-A-Game war. Ich glaube nicht, dass das unendlich krasse Budget hatte. Kann aber sein. Sucker Punch ist immer noch, gehört immer noch zu PlayStation am Ende. Und dann muss ich an sowas denken wie jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
It Takes Two.
Nein, It Takes Two, aber auch ein schönes Beispiel, wobei ich da nicht so genau weiß, zählt das noch als Indie, weil es ja unter den EA Originals erschienen ist, oder ist es schon
unter dem Deckmantel von EA.
Ja, fließende Grenze, glaube ich, so ein bisschen.
Ja.
Aber jedenfalls, während du gesprochen hast, ist mir ein ganz für uns eigentlich super wichtige Sparte an Spielen eingefallen, nämlich die JRPGs.
Mhm.
Ich glaube, ganz, ganz, ganz viele JRPGs sind AA-Games. Also ich denke an sowas wie die Valkyrie-Spiele, das ich ja letztes Jahr gespielt und vorgestellt habe. Ich denke aber auch an sowas wie Romancing Saga 2, was ich jetzt gerade angefangen habe, aber noch nicht so lange gespielt habe. Vielleicht erzähle ich im Podcast ein bisschen was drüber.
Wobei das ja auch wieder eine längere Historie durch den Namen hat und
naja, aber am Ende geht es ja um die Produktion,
um
den Look
Budget,
und so.
Recht,
und genau.
Ja, ja.
Und da fällt es dann rein. Oder an diese Warriors-Titel, so von Omega Force, die Sachen. Also nicht nur jetzt die Warrior-Spiele als großes, diese Dynasty Warriors, sondern auch diese Franchise-Warrior-Spiele.
Mhm.
One Piece Pirate Warrior ist ja auch kein AAA-Game so und trotzdem ein total cooles Ding. So diese Musu-Titel, wo man einfach Massen von Gegnern abschlachtet. Wahrscheinlich günstig produziert, aber geil. Macht super viel Spaß. Und gerade so ganz viele von diesen Sachen, die aus Japan irgendwie kommen, haben einfach genau diesen Spaß. Ich glaube, auch dass diese Yakuza-Spiele, die sind doch auch nicht AAA-Budget. Also
ganz kurz, ich bin so konditioniert inzwischen auf das Wort Yakuza.
Dass man es nicht sagt.
Ja, weil ich habe sehr hart versucht, irgendwie mir das einzuflößen in meinen Kopf, so das Wort Yakuza ist tabu, das darfst du nicht aussprechen.
Ja.
Und jetzt bin ich so, okay, hier hört uns niemand, wir können diesen Spieletitel nennen. Wer nennt denn auch ein Spiel so?
Ja, es ist wild, ne?
Ja.
Das hatte ich aber letztens schon mal mit Spieletitel, wo ich mir dachte, warum heißt das so und nicht anders? Ich komme nicht mehr drauf. Ja, aber ich kenne das Gefühl, also wo man so denkt, hey, warum heißt das denn jetzt so?
Ja.
Da gibt ja gar keinen Sinn.
Ja. Entschuldigung, ich bin vom Thema abgekommen. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr, sehr viele ja auch Spielereien, die sich immer auf diesem Budgetniveau bewegen.
Mhm.
Aber da passen sie auch ganz gut rein.
Voll.
Weil niemand wartet, okay, was heißt niemand? Weniger Leute warten 8 Jahre auf ein neues Yakuza-Spiel.
Für mich
ist Yakuza auch nicht das beste Beispiel, weil es auch schon viele Fans hat. Aber weißt du, es gibt so Reihen, die müssen in einem gewissen Abstand bespielt werden, damit sie zufriedenstellend sind.
Ja.
So, weißt du?
Ich habe das Gefühl, diese AA-Games sind auch die Spiele, die am Ende so eine 7 bis 8 von 10 bekommen. Das sind nie die Spiele, die mal eine 10 out of 10 sind, weil.
Aber sowas wie Ori?
Ja.
Oder meinst du, es gibt so Perlen und alles andere?
Ja, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich glaube, so, wenn so ein AA-Game rauskommt, dann hättet man auf so eine 7 bis 8.
Mhm.
So, und deswegen für mich ist auch. Ich habe ja immer wieder, das sage ich auch gerne im Podcast, und das haben wir ja letztens bei 2 Stunden später auch als Top-3-Kategorie gehabt, 7 von 10 Spiele. Ich finde, das ist eine eigene Kategorie von Spielen, weil eine 7 von 10 kann so geil sein, kann so voll eine geile Erfahrung sein.
Voll.
Und das mag ich ja total. Und deswegen, ich bin vollkommen Fan von AA Games und ich glaube auch, dass es sie braucht in der Videospielindustrie. Und deswegen kann ich diese Aussage nur unterstützen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch auf einem Industry-Niveau auch die AA-Spiele braucht. Auch einfach, um jetzt mal blöd gesagt, einen Cashflow zu sichern.
Ja.
Wenn du halt einfach 8 Jahre an einem Spiel arbeitest, in der Zwischenzeit muss ja irgendwie Geld reinkommen. Mhm. Und im Optimalfall steckst du weniger Geld rein, als du am Ende reinkriegst.
Ja.
Mit so einem AA-Titel. Ja.
Ich glaube auch, dass Astrobot, unser nächstes Spiel in diesem Podcast, tatsächlich dazugehört. Ich glaube, dass Astrobot ein AA-Game ist, das gar nicht so viel Produktionskosten hatte, auch nicht das krasseste Marketing auf der Welt bekommen hat, aber trotzdem ein grundsolides und tolles und gutes Spiel ist, das keine 7 von 10 ist, sondern für viele eine 9 oder 10 von 10.
Mhm.
Und auch das Spiel habe ich mir natürlich für euch angeguckt und wir springen gerade ein bisschen hin und her, was die Matzen angeht, aber ich finde, es passt gerade einfach zu gut, als dass ich jetzt auf meine Planung hier höre, sondern ich bin jetzt einfach Wilder Westen. Wir gucken einfach, was passiert.
Ich sag, Mats ab.
Als 2018 Astrobot Rescue Mission erschien, wussten alle 5 Leute, die eine VR-Brille zu Hause hatten, fuck, das ist geil. Da sind Leute hinter, die haben 3D-Plattformer richtig gut verstanden. Blöd nur, dass es eben nur, gefühlt, 5 Leute waren. Der Rest hatte keine Ahnung, was für eine Perle da auf die Videospielwelt wartete. Das PlayStation-Studio Team Asobi bekam aber eine zweite Chance und durfte eine Art Tech-Demo 2020 zum Launch der PlayStation 5 entwickeln. Und dieses recht kurze Spiel hat es geschafft, den Wii Sports-Moment zu erzeugen. Und Wii Sports zählt bis heute als meistverkauftes Spiel der Nintendo-Geschichte. Gut, jetzt nicht, weil über 80 Millionen Leute sich das Spiel proaktiv gekauft haben, sondern weil es mit dem Kauf der Wii eben einfach dabei war. Aber eben genauso wie Astros Playroom eben auch bei der PS5 einfach vorinstalliert war. Aber das macht das Spiel nicht schlechter. Ich erinnere mich selbst daran, wie ich das Feuerwerk an Referenzen und kreativen Plattforming-Leveln damals mit leuchtenden Augen gefeiert habe. Als dann für dieses Jahr, also die Veröffentlichung von Astrobot, einem neuen Teil der Reihe, angekündigt war, war es nicht mehr nur den 5 VR-Brilleninhabern, sondern allen PS5-Besitzenden klar. Das wird unendlich viel Spaß machen. Und um gleich mal zu spoilern, es wurde wirklich unendlich viel Spaß. Als Nachfolger von Astros Playroom erwartet Spielerinnen und Spieler 2024 also ein ganz neues 3D-Jump'n'Run des PlayStation-Maskottchens. Ein fieses Alien hat nämlich das PS5-Mutterschiff auseinandergenommen und die Einzelteile in verschiedene Galaxien verteilt. Als Astrobot springen wir also auf unseren PS5-Controller, um Level für Level die kleinen Bots zu retten, die teils in Verkleidungen ikonischer PlayStation-Charaktere sind, wie Kratos, Aloy, Ratchet oder Knack. Und auch wenn zu meiner Trauer Final Fantasy und allgemein Square Enix-Charaktere fehlen, aus internen, nicht kommunizierten Gründen, ist die Anzahl der Easter Eggs noch immer so hoch, dass man kaum den Verlust mancher Charaktere spürt, weil es dafür einfach 10 andere zu entdecken gibt, die man vielleicht teils sogar gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Astrobot ist dabei ein Liebesbrief an das Plattforming-Genre, bei dem es mit verschiedenen Themen der einzelnen Welten wie Halloween, Winter oder dem typischen Unterwasserleveln die Stärken des Genres ausspielt und über verschiedene temporäre Fähigkeiten, darunter das Verlangsamen von Zeit oder ein nach oben schießendes Jetpack in Hühnerform, den kreativen Umgang mit den Mechaniken aufzeigt. Astrobot ist aber, wie eingangs erwähnt, auch ein Liebesbrief an die verschiedenen Franchises, die PlayStation als Marke und Plattform über die Jahre geprägt hat. Sei es in Form von nachgestellten Szenen, einfach Kostümen oder ganzen Welten wie beispielsweise Leveln, die einem Franchise in Gänze gewidmet sind. So werden wir in einem God of War Level beispielsweise zu Kratos schwingen mit der Axt, gefrieren damit Wasser ein, um Hindernisse zu überwinden oder sammeln die Raben von Odin für eine bessere oder sagen wir besondere Überraschung. So gut und schön ich diesen Aspekt in Astrobot auch finde, geht er für mich mit einem Kritikpunkt einher. Denn Astrobot schafft es für mich nicht, sich vom Franchise-Feuerwerk zu lösen und als eigenständige IP dazustehen. Seien es die Münzen, die man aufsammelt, die allesamt das PlayStation-Logo zieren, die besonderen schweren Level, die alle mit X-Kreis-, Viereck- oder Dreieck-Thema sind, oder der einfache Fakt, dass alle Raumschiffe Konsolen oder Konsolenzubehör sind. Astrobot fühlt sich in Teilen an, als wäre es eine Image-Kampagne für die eigene Marke, die in letzter Zeit immer wieder auch negative Schläge einkassiert hat. Und mit diesem Spiel will man krampfhaft Spielende weltweit daran erinnern, welche Erlebnisse, Geschichten und Erinnerungen man eigentlich mit der Marke so verbindet. Dabei hat Astrobot von sich aus durch seine eigenen hervorragenden Qualitäten als 3D-Plattformer genug Potenzial in Paarung mit der Kreativität im Leveldesign und den eingefügten Referenzen anderer PlayStation-Charaktere, dass diese fast schon übertriebene Zelebrierung gar nicht nötig gewesen wäre und vielleicht schlussendlich den besseren Eindruck hinterlassen hätte. Nichtsdestotrotz ist Astrobot in Summe ein hervorragendes Spiel, das sich mit anderen Größen des Genres wie eine Mario Odyssey auf eine Stufe stellen darf und soll und muss. Die Einbindung der zahlreichen Controller-Funktionen, die allesamt zum immersiven Spielerlebnis beitragen, sucht außerdem seinesgleichen und wirft die Frage auf, warum nicht viel mehr Spiele diesen Aufwand auf sich nehmen, um das Spielerlebnis derartig zu fördern, wie Astrobot es tut. Wir sprechen hier von der Möglichkeit, dass man wirklich, während man läuft, anhand des Controllers und den Sounds und den Vibrationen merkt, auf welchem Untergrund man ist. Warum nutzen das nicht mehr Spiele? Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Auch wenn Astrobot für mich am Ende des Tages nicht das Game of the Year wird, ist es sicherlich eines der besten Spiele, das ihr dieses Jahr spielen könnt und spielen solltet. Und es nicht nur, weil jetzt sukzessiv noch immer weiter neuer Content kommt, wie die Speedrun-Challenges vor gar nicht allzu langer Zeit. Also, meine Empfehlung habt ihr, Astrobot ist ein wundervolles Spiel, für alle Platforming-Fans sowieso ein Muss. Mein Dank geht raus an PlayStation für den Kauf.
Wirst du Astrobot spielen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Obwohl du sagst, es ist das nervigste Spiel zum Zuhören, zum Danebensitzen.
Absolut reizbefluchtend.
Ich brauche eine Girlfriend-Review.
Ja, ist schlimm. Würde ich nicht machen. Es ist schön zum Zugucken, weil wenn man das sieht, also wenn die Augen das mit dem Sound verknüpfen, dann ist es okay, weil es macht auch Spaß zum Zugucken. Das Spiel ist einfach nur schön. Ich habe dir, glaube ich, bei einem Level zugeguckt. Ja,
bei dem Onsen-Level.
Es war mega. Es sah einfach nur aus wie, oh, darf ich jetzt auch mal? So. Aber es ist schlimm zum Zuhören. Also nicht daneben setzen und selber irgendwas machen, weil das ist furchtbar.
Ja.
Das ist einfach nur grausam. Der Sound aus dem Fernseher, der Sound von deinen Fingern auf den Knöpfen und dann noch der Sound, der aus dem Controller kommt. Reizüberflutung.
Ich habe eine Frage. Welches Spiel ist schlimmer als daneben sitzen? Astrobot oder Elden Ring? Du überlegst viel zu lang.
Elden Ring.
Ja, warum?
Ja, weil Elden Ring ist auch schlimm zum Zugucken.
Können wir irgendwann mal so die Top 3 Spiele, die nervig sind, um daneben zu sitzen, machen?
Können wir machen. Astrobot und Elden Ring sind schon sehr weit oben.
Spoiler.
Ja.
Cool. Aber das ist gar nicht das Thema für jetzt, sondern eben das Spiel, das ich gerne mit in diese Folge nehmen wollte, weil ich es irgendwie ganz cool finde und es ist gerade super aktuell. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch sich das auch schon runtergeladen. Es ist nämlich kostenlos. Es ist Pokémon Pocket. Achso, ich war viel zu schnell.
Sorry.
Ist okay. Mine, Pokémon Pocket, ich habe dich ja so halb da reingeschubst, dass du es mit mir spielst. Was denn?
Reingeschubst. Das klingt viel zu nett.
Aber warum war das nicht nett?
Doch.
Ich fand einfach die Idee gut. Also ich habe eine Werbung oder einen TikTok, ich glaube, ich habe einen TikTok dazu gesehen, wo das jemand schon getestet hat, hatte einen Farbzugang, war glaube ich GameStar oder irgendwie sowas. Und ich fand es irgendwie nett, jeden Tag 2 Booster aufzumachen, digitale, und einfach diese Karten zu sammeln in einem digitalen Album und das dann alles so parat zu haben, eine Alt-Art zu ziehen, dann freut man sich drüber, man zeigt sie sich gegenseitig und das fand ich irgendwie sehr sympathisch und nett und deswegen dachte ich, hey Mine, lass doch einfach mal installieren, es kostet dich nichts, why not?
Ja, Ich finde es auch, also ich habe mich ja von dir drängen lassen, so ein bisschen. Und ich hätte es auch wahrscheinlich nicht runtergeladen, weil ich muss jetzt was beichten. Ich habe nie so richtig krass Pokémon-Karten gesammelt. Und ich weiß, dass Trading Card Games in deinem Leben auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen.
Sehr, sehr groß.
Sagte sie, während sie auf die Stapel und Stapel an Trading Karten ja, auf deinem Schreibtisch gucken.
Ja, ich habe drei Displays noch nicht einsortiert. Ich weiß.
Aber ich muss sagen, so dieses gewisse Etwas, dieser Funken von Trading Card Games, der ist bei mir nicht so. Ich finde es cool, einen Booster zu öffnen. Ich finde es schön, mir auch so ein paar Karten anzugucken. Aber die Vorstellung, da so viel Geld reinzustecken und so viel Arbeit in das Verwalten dieser Karten.
Ja, verwalten ist wirklich
und auch so dieses im Überblick haben, okay, welches Set ist jetzt da und welche Karten sind davon krass und dann auch noch in das ganze Card-Market-Game einzusteigen von wie viel ist eine Karte wert, das ist mir alles irgendwie nix.
Und dann kam Pokémon Pocket.
Und ich habe gemerkt, ja, es ist mir nix.
Wow.
Nee, also ich find's richtig cool. Ich finde die App cool. Mhm. Ich werde sie auch jetzt erstmal eine Weile nutzen. Mhm. Weil es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, so ein paar Boosties aufzumachen und einfach so zu gucken und zu sagen, guck mal, ich habe hier ein Mewtwo. Oder, also, habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ne, potenziell.
Yeah.
Ich finde es cool. Die App ist super satisfying. Also es ist wirklich eine sehr, sehr qualitativ hochwertige App, die auch ohne Werbung auskommt, was ich gut finde. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das nach ein paar Wochen ein bisschen langweilig finde.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin ja wirklich auch in diese App rein mit der Intention, ich will mit dir sammeln.
Mhm.
Aber diese Sammelsache und dass man am Tag nur zwei Booster öffnet, wo auch jeweils nur 5 Karten drin sind, das muss man ja auch mal dazu sagen, ist so ein bisschen eher japanisches Format, das wird schon schnell boring.
Mhm.
Also ich glaube auch, das werde ich jetzt noch so ein paar Mal regelmäßig machen und dann werde ich so, ja immer mal, wenn ich reingucke. Was mich aber dann durchgekriegt hat und ich hätte es nicht erwartet, ist das Spiel. Man kann auch spielen mit den Karten, die man gesammelt hat. Also nicht so, hier du hast einfach Decks, gibt es auch so Leihdecks, aber theoretisch spielst du mit den Karten, die du gesammelt hast. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und es ist halt so eine abgespeckte Version von Pokémon. Das heißt, es geht irgendwie, glaube ich, nur bis 3. Ich glaube, das ist im normalen Spiel mehr. Man kann auch nur 3 Pokémon in seiner Bank haben. Es ist so quasi nur die Hälfte von allem. Man hat auch nur 20 Karten im Deck. Das heißt, alles ist einfach ein bisschen weniger. Aber ich finde das sympathisch, weil dadurch wird eine Runde schnell und kurzweilig. Und man hat irgendwie auch noch mal einen Grund, zusätzlich in der App zu sein und noch mal einen Grund, zusätzlich irgendwie coole Karten zu sammeln. Dadurch, ich weiß nicht, mir macht es Spaß. Bald kommt noch ein Feature, dass man tauschen kann. Das gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Man hat 2 Wochen den Season Pass umsonst, wo man auch dann einen Booster am Tag mehr mit aufmachen kann, was cool ist. Und so hangle ich mich da ein bisschen durch. Ich bin auf jeden Fall in 2 Gruppen, glaube ich, die das jetzt auch spielen und die mir dann ihre Karten auch schicken, sind so, oh, guck mal, ich habe jetzt die Mauzi All da, dann hat irgendwer eben einen Glurak gezogen mit einem goldenen Hintergrund und man freut sich so darüber, man teilt das so und das ist irgendwie eine ganz schöne Sache, vor allem, weil es ja auch diesen Wundertausch gibt, das heißt, ich sehe, was meine Freunde gezogen haben.
Das finde ich richtig cool.
Und dann kann ich das von denen kriegen.
Kann ich mir alles snacken.
Ja. Zum Beispiel mein Kollege, der auch die Beyblades etabliert hat, also nicht etabliert, aber der die Arena gekauft hat.
Beyblade-Zan.
Der hat sich beispielsweise das auch geholt und der hatte sich von mir mein Zapdos. Das war eine 2 Sterne. Das ist das zweithöchste von der Rarität, was man kriegen kann innerhalb der App. Hatte sich von mir geholt. Hat er mir direkt geschickt. War so, guck mal. Bam.
Geil.
Ja.
Dann kann man direkt einen Dank rüber schicken.
Hat einen Dank rüber geschickt und dann habe ich dann einen Einkaufstoken bekommen.
Ich fand das so lustig. Ich war vor kurzem, war ich hier über ein verlängertes Wochenende mit einer Freundin im Urlaub. Und dann habe ich da, weil wir in Österreich waren, habe ich ein bisschen Pokémon Go gespielt. Weil ich wollte mir ein paar österreichische Pokémon sammeln.
Klar.
Und dann hat sie mich gefragt so, kannst du mir nochmal erklären, was Pokémon Go genau ist? Und ich habe das halt erklärt und gesagt, du kannst ja Pokémon sammeln und so. Und dann war so, und das war's? Ich war so, ja. Und dann ist mir aufgefallen, als ich gestern noch über diese neue Pokémon Pocket App nachgedacht habe, ist es gar nicht so krass anders wie Pokémon Go. Hm. Nur, dass du halt diesen Fangen-Modus, sag ich mal, nicht hast. Du hast nicht so dieses, ich lauf rum und fang das jetzt, aber die primäre Motivation von Pokémon Go ist ja auch Sammeln. Hm. Ich will halt einfach Pokémon sammeln.
Gonna catch them all.
Und das ist ja auch Pokémon sammeln, nur halt als Karten.
100%.
Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es mich doch länger dran hält, weil zu Pokémon Go bin ich jetzt die letzten 8 Jahre immer wieder zurückgekommen.
Ja, und da ist es ja auch so, wir haben jetzt ein Set von, wie viele gibt es mittlerweile? 100?
Ja, das stimmt.
Oder mehr?
Ja.
Und deswegen glaube ich einfach, dass da ist so viel Content. Und das Coole ist, ein kleiner Funfact noch zu den Karten. Es gibt auch App-exklusive Old Arts.
Das finde ich richtig cool, ja.
Oder ich habe jetzt ein 3-Sterne-Pikachu gezogen und das hat so einen Frame-Look, sag ich mal. Das bedeutet, man kann die Karte gedrückt halten, dann geht man in den Frame rein, kriegt das Artwork so richtig präsentiert mit all den Details, die man auch gar nicht sieht, die einfach im Hintergrund existieren. Und vielleicht sind es irgendwelche anderen Old Arts. I don't know. Hast du gerade einen Booster aufgemacht?
Ich mache gerade einen Wundertausch. Red weiter.
Ein Wundertausch? Was ist das denn?
Achso, nicht Wundertausch. Wie heißt das denn nochmal?
Weiß ich nicht.
Dieses, was du vorhin erzählt hast. Ist das nicht Wundertausch?
Wundersnack. Nee, weiß ich nicht.
Ich snack mir die jetzt weg.
Vielleicht ist das auch
ich snack mir die von Miggi.
Du tauschst ja nicht. Es ist irgendwie so. Was hast du da?
Glutexo. Ist okay.
Finde ich gut.
Ich wollte aber dieses Mil... Wie heißt das? Miltank?
Nee. Miltank?
Nee.
Nee, wer will denn Miltank?
Nee, dieses...
Zeig mal.
Diesen Pokémon... den da. Meltan.
Ach, Meltan. Oh. Ja.
Sorry.
Alles gut. Um das mag ich, weißt du. Es ist einfach noch so viel Potenzial da und dass man sich dann immer wieder die Karten zeigen kann, finde ich richtig nice.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich spielen werde. Es macht auf jeden Fall Bock. Es macht Bock, irgendwie mit Leuten da zu interagieren und ich bin sehr gespannt, wann dieses Tauschen-Feature kommt. So,
Das ist nochmal ein Game-Changer.
Dass ich dann dich sehe und sage, ey, ich habe gerade ein Pikachu gezogen. Ich weiß, du liebst Pikachu. Ich gib's dir.
Ja.
Das wäre schon cool.
Das wäre auf jeden Fall cool.
Mal schauen. Mal schauen, wie und wann es damit weitergeht.
Ich muss einfach sagen, nachdem wir jetzt auch in Japan waren und ich nochmal so eine ganz neue Liebe für Pokémon nochmal neu entfacht habe in mir drin, muss ich aber trotzdem auch sagen, Pokémon macht auch einfach geile Spiele, die nicht Pokémon sind.
Ja, also ich finde auch alles, was nicht Mainline Pokémon sind, ist cool.
Ja, das ist einfach mega, mega cool.
Alles, was sie abseits des Pokémon-Hauptspiels machen, ist immer cooler als das Pokémon-Hauptspiel.
Was echt traurig ist, weil ich wünsche mir, dass die Pokémon auch wieder so geil machen.
Pokémon Go sowieso, jetzt Pokémon Pocket,
Unite.
Pokémon Unite, Pokémon Legenden Arceus.
Mega.
Let's go Togepi, nee, nicht Togepi, Pikachu
du
und Evoli.
Dir Let's go
ja,
Togepi.
Ich wünsche mir Togepi.
Ja.
Irgendwann.
Naja.
Das sind die Sachen, die geil sind.
Das stimmt allerdings.
Schwert und Schild.
Eher kacke. Kamezin, eher kacke.
Technisch war halt schwierig. Hat aber Spaß gemacht.
Ja, aber es ist trotzdem peinlich, so ein Spiel rauszubringen. Ja. Sieht halt aus wie ein Double-A-Spiel.
Ja. Da sind wir wieder beim Thema. Aber ich will beim Thema Nintendo bleiben. Nämlich habe ich mit dir und anderen Menschen ein wundervolles Spiel gespielt. Nämlich Super Mario Party Jamboree. Und da habe ich eine Matz zugeschrieben.
Ich freue mich drauf. Matz ab.
Willkommen und reinspaziert. Ja, auch Sie da hinten. Kommen Sie näher, kommen Sie rein und werden Sie Teil von Super Mario Party Jamboree, der größten Party, die Sie je erlebt haben.
Was Jamboree eigentlich bedeutet? Also, Moment. Das muss ich auch erstmal googeln. Also, Jamboree. Ah. Das Wort Jamboree, in Klammern Englisch, wird international als Bezeichnung für Pfadfinder-Großlager verwendet. Außerhalb der Pfadfinderbewegung wird der Begriff auch für Tanz- und Musikveranstaltungen verwendet. Ja, da haben wir es doch. Tanz- und Musikveranstaltungen. Und wir feiern hier eine Party, also passt doch. Also, kommen Sie rein, treten Sie näher und werden Sie Teil eines ganz besonderen Erlebnisses! Ja, aber mal ehrlich. Seit dem 17. Oktober ist Super Mario Party Jamboree erhältlich. Und so wirklich auf dem Schirm hatte keiner die Ankündigung vor gar nicht allzu langer Zeit. Und die Wartezeit bis zum Spiel war dann auch recht kurz. Ohne aber jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, ich feiere das im wahrsten Sinne des Wortes. Im Herzen und Kern ist auch der neueste Teil der Mario Party Reihe genau das, ein Mario Party Spiel. Sprich, man wählt sich einen der mittlerweile 22 Charaktere aus, darunter jetzt beispielsweise erstmals auch Pauline oder Ninji, entscheidet sich für ein Spielbrett und legt dann alleine mit dem Computer zusammen mit bis zu 4 Freunden oder irgendwas dazwischen und online los, um die Jagd nach dem heiß begehrten Stern zu beginnen. Das Prinzip ist dabei wie zuvor das eines normalen Brettspiels. Man würfelt, zieht entsprechende Felder auf dem Spielbrett und führt dann Aktionen aus in Abhängigkeit dessen, an welchen Feldern man vorbeikommt oder auf welche man eben landet. Diese Aktionen reichen vom Einkauf verschiedener Items oder Sterne über das Erhalten von Münzen bis hin zu Minispielen gegen andere Mitstreiter. Und Minispiel ist auch ein ganz gutes Stichwort. Davon gibt es nämlich im neuesten Ableger der Reihe nämlich gleich über 110 Stück. Also mehr, als es jemals welche in einem Mario Party gab. Gespielt wird regulär immer eines dieser Minispiele, nachdem jede Spielerin und jeder Spieler einmal dran war. Und als Belohnung warten dann Münzen auf einen. Und so geht das Spiel weiter, bis eine Maximalanzahl an Runden gespielt wurde, die zuvor eingestellt wurden und entsprechend natürlich auch dann die Länge des Spiels definieren. Hervorzuheben und beeindruckend ist, dass sich jede der 7 Spielfelder anders spielt und seine Eigenheiten hat. Sei es jetzt die Mall, die neben einem Aufzug auch eine für Japan typische Stempeljagd beinhaltet, eine Rennstrecke, auf der wir in Karts über die Strecken fahren und die mit besonders vielen Items bestückt ist, die uns mehr und schneller über das Feld ziehen lassen, oder nehmen wir eine Art Wild West Stadt, die mit ihrer Lokomotive den ein oder anderen Mitspieler mal eben von den Gleisen direkt zum Anfang zurückkatapultiert. Anders als im vorherigen Teil der Reihe sind die zufällig auftauchenden Begleiter in Form von NPC-Charakteren, die einzelne Spieler unterstützen, aber nicht mehr mit Zusatzwürfeln zur Stelle, sondern bringen individuelle Effekte mit sich. Waluigi beispielsweise klaut Mitspielern, an denen man vorbeizieht, Münzen, Yoshi aber kopiert Items dieser Kontrahenten und so weiter und so fort. Auch bleiben diese einem nicht erhalten, sondern verschwinden nach 3 Zügen und können zudem von vorbeiziehenden Spielenden auch geklaut werden. Auch die charakterspezifischen Würfel gehören der Vergangenheit an. In diesem Teil würfeln alle Teilnehmenden mit Würfeln von 1 bis 10, was gegebenenfalls vorherige Ungleichheiten so ein bisschen balanced. Was Super Mario Party Jamboree schlussendlich so gut macht, ist aber nicht die Nintendo-getreue Optik. Nee. Es sind auch nicht die Charakter- oder Spielfeldauswahl. Nee, sondern die Zugänglichkeit, die es mit sich bringt. Denn egal ob Hardcore, Casual oder Non-Gamer, jeder kann mit diesem Spiel Spaß haben. Und es fällt vielen auch leichter, sich drauf einzulassen, da es im Prinzip ja eigentlich ein ganz klassisches Brettspiel ist. Und so kann man eben schnell aus, ja lass mal eine Runde spielen, ein bis tief in die Nacht gehender Spieleabend mit nur noch eine Runde werden. Und das ist so schön und das hat mich an diesem Spiel besonders verzaubert. Aber dieses Spiel ist mehr als das, was man am ehesten von der Reihe kennt. Weitere Spielmodi ergänzen die Erfahrung, sorgen für Abwechslung oder eben auch Anreize, mal alleine zur Switch zu greifen, um den Partytitel zu spielen. Darunter zählt dann der Singleplayer-Modus, während dem man Maps und Minigames kennenlernt. Der neue Bowserathlon, ist das richtig ausgesprochen? Okay, wir machen das nochmal. Darunter der neue Bowserathlon, in dem sich bis zu 20 Spielende treffen online und sich einer Reihe Minigames stellen, um Punkte zu sammeln. Dann gibt's noch die Rhythmusküche, bei dem es vor allem auf Taktikgefühl ankommt, oder eben das Bowser-Bomber-Team. Zwar gibt's mit Blick auf die noch geringe Vielfalt der One-on-One-Games während einer klassischen Mario-Party-Runde Kritik am Titel und auch den eher faden Singleplayer darf man durchaus mal kritisch beäugeln, jedoch mindert beides in meinen Augen nicht, was das Spiel besonders macht. Super Mario Party Jamboree bringt Menschen zusammen, wie es selten Spiele schaffen. Hier bekommen Familie, Freunde und KollegInnen die Chance, gemeinsam den Controller in die Hand zu nehmen, um gemeinsam Spaß zu haben. Aber eben auch dann, wenn es Menschen sind, die sagen, dass Gaming eigentlich sonst nicht so deren Ding ist. Und das ist wundervoll und auch der Grund, weshalb ich euch allen das Spiel ans Herz legen will. Es ist eine wundervolle Ergänzung in jeder Spielesammlung und sehr toll zu spielen. Vor allem, wenn man das alte Mario Party schon so oft gespielt hat, dass man alles schon im Schlaf spielen kann. Ich bin begeistert und ich glaube, dass ihr es von diesem Spiel auch sein werdet. Wir bedanken uns an der Stelle bei Nintendo und Asset Scala für das Muster.
Ich finde, das ist das perfekte Herbstspiel, weil man ist eh viel drin, man trifft sich mit Freunden und man macht dieses Spiel an.
Ich finde Mario Party, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der nicht gerne Mario Party mit seinen Freunden spielt.
Nicht oder wahr?
Ihren Freunden. Also ich glaube, Mario Party ist was für jeden und jede.
Ja.
Egal, ob du 5 Jahre alt bist oder 50 Jahre alt bist, ob du Videospiele nie spielst oder immer spielst, Mario Party.
Ja, Mann. Amen. Komm, da vergessen, High Five für
Peng. Auch wenn mich Mario Party oft sehr wütend macht, vor allem in deiner Gegenwart.
Ja, wir hatten schon mal eine zeitweise eine Regel, dass, also erstmal wollten wir von den Partyregeln weg und dann war ein, ich darf nicht gegen dich spielen. Was natürlich bei Mario Party eine schwierige Regel ist, aber.
Ich hatte einen empfindlichen Moment, ich will nicht drüber reden.
Okay, ich lasse das so stehen. Aber ich finde nach wie vor, um auf meine Aussage zurückzukommen, ich finde, es ist ein wundervolles Spiel für den Herbst und ja, auch für voll. Den Winter.
Ja, für jegliche Menschenkonstellation.
Aber jetzt haben wir Halloween, es ist die große Halloween-Folge. Ich möchte nochmal...
Ja.
Oh Gott, du kannst... Das ist so gruselig. Ich habe da wirklich ein bisschen Angst vor.
Okay.
Es ist die große Halloween-Folge und das bedeutet, wir sind mitten im Herbst. Langsam, ne, die Blätter fallen vom Baum und es ist gerade alles so, es wird kuschelig. Man fängt an, die Lichter, die gemütlichen Lichter wieder auszupacken. Man hat schimmlige Pumpkins bei sich im Wohnzimmer stehen. Oder vielleicht sind das auch nur wir.
Lass Jack Pumpkin in Ruhe.
Ja, er ist super, aber er schimmelt halt.
Er ist
halt.
Ein bisschen krank. Ja. Vielleicht wurde er nicht richtig präpariert.
Ich finde, es ist die perfekte Zeit für so gewisse Arten von Spielen. Und es ist so eine schöne Zeit, wo man teilweise auch einfach mal Spiele nachholen kann. Der eine oder andere wird jetzt sagen, aber es gibt doch gerade Monster Hunter, Call of Duty und. Ich komme gar nicht hinterher. Und ihr sagt, ich soll jetzt Spiele auch noch nachholen. Ja, ich finde, der Herbst ist eine Zeit der Entschleunigung. Eine Zeit, in der wir einfach mal gute Herbstspiele spielen sollten. Und Mine, was sind für dich Herbstspiele?
Ich habe 2 Kategorien für Herbstspiele. Das sind so 2 Kategorien, die für mich am besten funktionieren im Herbst. Zum einen sind das Rollenspiele.
Ja, ja.
Ich finde, der Herbst ist eine Zeit für Rollenspiele. Weil wir gucken uns mal kurz den Sommer an. Aha. Im Sommer keine sauer Zeit für Rollenspiele.
Und auch nicht
man
die
ist
Lust.
Im Urlaub, man ist viel unterwegs. Die Sonne ist draußen bis 10 Uhr. Da sitze ich doch nicht zu Hause und spiele Rollenspiele. So. Ich habe auch irgendwie dann, weiß ich nicht, man hat mehr Motivation, irgendwie was zu machen, aktiv zu sein. Man hängt eher so kurz vor der Konsole oder auch mal ein paar Tage nicht vor der Konsole. So. Und da passen halt andere Spiele besser. Und dann kommt der Herbst, es ist um fucking 17.30 Uhr schon dunkel und du bist so, es ist Feierabend, ich bewege mich heute nicht von der Couch runter. Und dann spielst du halt einfach mal 3-4 Stunden dein Rollenspiel.
Darf ich eine kleine Anekdote zum Thema Rollenspiel bringen? Weil ich habe letztens zum ersten Mal, und es war ein kleiner Traum von mir, und ich bin sehr froh, dass er erfüllt wurde, nämlich habe ich zum ersten Mal ein Pen and Paper gespielt. Ist ja ein Rollenspiel, nur halt, ne, ihr kennt es, muss ich nicht erklären. Und es gab eine Situation am Ende unseres Abenteuers, die hat mich ein bisschen verzweifeln lassen. Ich war ein Zwerg, ein Arzt. Ich war nicht stark, war nicht gut im Kampf. Ich war eher so der Redegewandte. Hat mega Spaß gemacht. Aber meine Gruppe wollte das nicht so wahrhaben. Und das Abenteuer endete damit, dass ich als Kind verkleidet in einem Weidenkorb saß und mich ein Waffenknecht, einen 85 Kilo schweren Zwerg, auf einen Soldaten in einen Soldatenraum geworfen hat mit 5 Soldaten und ich mit meiner Armbrust bewaffnet aus diesem Weidenkorb rausgucke, ihm ins Gesicht schießen will, es nicht schaffe und dann dastehe, während die anderen 10 Meter hinter mir sind. Und ja, So ist dieser Kampf ausgegangen.
Okay. Kontext, please.
Ich möchte einfach dieses Bild, wie sich ein Waffenknecht in einen Raum wirft als Zwerg. Ich möchte den einfach so in den Gedanken von dir und von unseren ZuhörerInnen lassen, weil ich finde, das ist ein, ich glaube, das ist sowas, was viele bei Baldur's Gate, und dann sind wir wieder bei Rollenspielen, das ist nämlich, glaube ich, ein tolles Herbstspiel.
Ich glaube auch.
Was viele da geliebt haben, weil da kannst du genau so einen Quatsch machen.
Ja, und das stimmt.
Ich wünsche mir wirklich immer noch sehr diesen Versuch von uns beiden zusammen Baldur's Gate zu spielen, weil ich glaube...
Vielleicht in diesem Winter.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen.
So.
Ja. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir vorstellen kann. Also, ne, we go with the flow.
We go with the flow.
Ja, aber auf jeden Fall Rollenspiele. Es sind ja auch kürzlich auch wieder ein paar gute JRPGs rausgekommen. Es ist Visions of Mana vor ein paar Wochen rausgekommen, was ich angefangen hatte. Aber irgendwie, ne, weil wir noch so im Sommer waren, ich hatte nicht so den Kopf und die Zeit dafür. Und da werde ich demnächst auch mal reingucken. Du hast jetzt auch von Romancing Saga gesprochen. Da könnte man auf jeden Fall reingucken. Oder einfach mal ein paar ältere JRPGs nachholen. Wir wollen immer noch Legend of Dragoon zu Ende spielen.
Boah, hör mir auf.
Das
macht mich so traurig.
Ja.
Legend of Dragoon, ich habe es als Kind gespielt. Ich habe es als Kind geliebt. Wir haben es zusammen angefangen.
Du hast aber auch als Kind nie zu Ende gespielt, oder?
Nie zu Ende gespielt.
Das ist der Fluch.
Ich habe das Gefühl, wir hatten eine richtig gute Zeit damals damit. Und dann... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wieso wir damit aufgehört haben, haben dann wieder angefangen.
Meinst du, beim ersten Mal?
Also, richtig.
Ich glaube, es kam irgendein anderes Spiel dazwischen.
Wahrscheinlich. Dann haben wir wieder angefangen, haben gesagt, ey, wir haben jetzt so viel verpasst, wir wissen es alles nicht mehr, was passiert ist, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an, nur um dann ungefähr an derselben Stelle wieder aufzuhören. Das macht mich kirre.
Ja, aber dann kam ja ganz viel im Leben dazwischen, dann sind wir umgezogen, dann kam Final Fantasy VII Rebirth, also das sind einfach so einschneidende Erlebnisse.
Ja, erstmal 200 Stunden Final Fantasy VII Rebirth, also das unterbricht halt einfach mal die ein oder andere Aktivität.
Ja,
oder
so nämlich. Auch 10. So nämlich. Ja, egal. Auf jeden Fall Rollenspiele. Ja. Ist das eine Ding?
Ja.
Willst du noch deine eigenen Spiele reinwerfen, bevor ich meine zweite Kategorie nenne?
Ich springe einfach argumentativ bei dir die ganze Zeit rein.
Und das zweite sind Cozy Games.
Oh, ja.
Es ist die Zeit für Cozy Games, Leute. Zum einen denke ich da an Stardew Valley. Ich hatte im Frühling eine krasse Stardew Valley-Phase und es kommt jetzt am 4.11. Montag. Am Montag kommt das ich glaube, 6.0 Upgrade. Auch Update. Endlich auf die Switch, weil es gab es vorher nur auf Steam und ich spiele es auf der Switch. Das heißt, ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich da jetzt nochmal in meine Farm reingucken kann.
Es soll ja viel ändern.
Es soll sehr viel ändern. Ich habe mir schon viel zu viel dazu im Internet angeguckt.
Hast du?
Viel zu viel.
Oh.
Ich war ein bisschen greedy. Stardew Valley ist ein mega gutes Herbstspiel, weil es einfach die Vibes. Was auch ein fantastisches Herbstspiel ist ein Spiel, was ich vor ein paar Jahren mal gespielt habe, und zwar The Wild at Heart. Dieses Spiel,
das hat
Herbst-Vibe als Spiel.
Wirklich, es ist wirklich.
Weil es ist einfach mega. Ist cute, ist cozy, ist nicht so lang, macht einfach Spaß.
Ich musste auch an Tiny Kind denken.
Das ist
für mich auch so, weißt du, weil du grindest einfach so ein bisschen, läufst ein bisschen rum, du guckst dir ein bisschen die Welt an. Es ist total kreativ und schön und ich stelle mir so richtig vor, wie man so eingemümmelt mit einer Decke, vielleicht steht da vorne noch eine heiße Schokolade, ich habe gerade die Augen zu und versuche mir das vorzustellen. Und dann hat man einfach diesen kleinen, auf seiner Seife reitenden Typen durch diese viel zu große Welt. Es ist cool.
Ja, ansonsten habe ich auch noch an sowas... Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Vermissung.
Oh.
Und zwar, ich vermisse Animal Crossing.
Oh.
Die große Animal Crossing-Zeit ist jetzt schon um die 4 Jahre her. Ich kann das gar nicht so richtig glauben.
Haben wir alle verdrängt.
Ich glaube, wir hatten auch alle ein bisschen Trauma zu der Zeit.
Ich glaube, Animal Crossing hat uns alle ein bisschen gerettet.
Ja, hat es wirklich.
Sane zu bleiben.
Ja, wirklich.
Verbindung zu haben
also
mit anderen Menschen.
Diese Rübendeals, das war krasse Zeit.
Also dieses, ich mache unsere Switches morgens an, weil ich gesehen habe, dass ein Typ im Internet in so einem Discord-Server gute Rübenpreise hat und ich verkaufe unsere beiden Rüben.
Am Sonntagmorgen.
Das war wild, wirklich.
Voll. Aber ich finde auch Animal Crossing ist halt eins von diesen weiß ich nicht, moody spielen. Und bei Animal Crossing ist es ja auch so, dass sich das ja auch nach Jahreszeiten richtet. Das heißt, wenn du hier Herbst hast, dann hast du ja auch im Spiel Herbst. Und das ist dann irgendwie cute und cozy. Mhm. Und ich bin sehr, sehr wütend auf Nintendo, dass sie eigentlich ein Jahr nach Release nichts mehr mit Animal Crossing gemacht haben. Also da ist einfach nichts mehr gekommen.
It's a crime.
Es ist wirklich eine Crime. Dafür, wie krass sich dieses Spiel verkauft hat, wie das jetzt einfach links liegen gelassen wird, das macht mich sehr, sehr traurig.
Aber vielleicht braucht ein perfektes Spiel auch einfach keine neuen Inhalte.
Ja, aber es hätte mich an so vielen Stellen wieder reingeholt, wenn es nochmal neue DLCs gegeben hätte. Es gab ja ein paar, aber die waren jetzt auch nicht so krass. Also, ich weiß nicht. Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, weil ich mag das eigentlich, weil wie zum Beispiel bei einem Stardew Valley, wenn dann ein großes neues Content-Paket kommt, dann finde ich halt nochmal da rein und dann stecke ich halt nochmal die Zeit da rein. Aber einfach so da wieder reinzufinden, ist immer so ein bisschen mit Aufwand verbunden.
Gibt es eigentlich jemals, dass der Haunted Chocolatier
Chocolatier.
Was ist für ein hartes Wort?
Chocolatier.
Chocolatier.
Ja.
Der Haunted Chocolatier, ob der jemals erscheinen wird. Weil wäre ein perfektes
Herbstspiel. Wäre das perfekte Herbstspiel.
Wenn das zu Halloween.
Das wäre mega.
Ich setze halt, mir gleich
mach mal kurz 5 Minuten Redepause. Haunted Chocolatier wäre das fantastische Herbstspiel. Und ich bin traurig, dass es auch wieder seit Jahren irgendwo hängen bleibt. Ich glaube auch, es wird noch lange dauern, bis es kommt.
Ich glaube, das wird aber ein Halloween-Release.
Ich glaube, das wird safe noch 4-5 Jahre dauern,
aber
bis
wenn
es kommt. Wenn es kommt, dann wird's mega, das wissen wir alle. Aber
nein, wenn, dann
wird's ein Halloween-Release. Okay, Marvin. und ansonsten, ja, geht halt alles, was irgendwie auch in Richtung Horror geht, immer gut. Sowas wie Little Nightmares ist so ein bisschen cozy und gruselig.
Little Nightmares. Habe ich ja nie gespielt. Du auch nicht so viel, oder?
Ja, ich habe den ersten Teil so ein paar Stunden gespielt. Aber ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Steuerung, weil es ja auch ein bisschen älter ist. Und es war nicht präzise genug. Und für so ein Spiel, es muss sehr präzise sein.
Stehst du zu Ori?
Yes. Also generell?
Yes.
Yes. Nee, Ori geht auch sehr gut klar. Ja.
Ja, ich bin aber voll bei dir. Also ich habe auch so das Gefühl, manchmal ist es aber auch die Zeit und es ist ja fast schon eine dritte Kategorie, dass man alte Spiele nochmal spielt. Mhm. Auch das ist für mich so ein bisschen der Herbst. Der Herbst ist so eine Zeit, wenn ich jetzt Lust hätte, wäre das eine Zeit, in der ich Final Fantasy X nochmal spielen würde.
Einfach ich hatte letztens voll Lust drauf und wenn du an Bord gewesen wärst, dann wäre es passiert. Ja. Aber ich wollte es nicht allein machen.
Nee, ich fühle es irgendwie gerade nicht, weil ich so viele andere Spiele habe. Ich habe so viele Sachen in letzter Zeit nochmal gespielt. Ich meine, ich habe ja Lego Harry Potter nochmal gespielt. Und das hat so viele Kindheitserinnerungen in mir ausgelöst, weil diese Geräusche, ich habe früher die Star Wars Spiele immer bei einem Kumpel von mir, also Lego Star Wars Spiele, bei einem Kumpel von mir gespielt. Und es war genau das. Das waren genau diese Sounds. Oder ich habe mir manchmal auch so Lego Spiele ausgeliehen in der Videothek. Sondern das hat so viel mit mir gemacht, oder? Ich habe ja auch letztens dieses Nico irgendwie gespielt. Süßes, tolles Jump'n'Run, das so ein bisschen wie Crash Bandicoot meets Spyro war. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe so ganz viele Spiele, wo ich mal reinspiele, ich habe so richtig den Ranmur in mir katalysiert und rausgeholt. Und es ist irgendwie ganz wundervoll, dass man so sich gar keinen Stress macht, gar nicht den Stress, irgendwie ein Spiel durchspielen zu müssen, sondern man spielt mal rein, man hat eine gute Zeit und dann zieht man aber auch weiter. Mhm. Auch das ist so ein bisschen der Herbst.
Finde ich tatsächlich nicht. Also ich habe es zwar bei dir beobachtet, aber für mich ist das eher der Sommer.
Nee.
Weil das ist für mich halt so dieses, ich habe eigentlich gar keine Zeit für Spiele und ich bin nämlich mal hier, mal da. Deswegen ist das für mich sehr Sommer und dieses Herbst ist für mich die Zeit, wo ich langsam wieder zu richtig langen Spielen finde und auch wieder richtig viel Zeit dafür habe.
Verstehe ich. Für mich
noch
ist
Bock drauf habe, weil ich will eh nicht rausgehen. Ich will eh nichts machen. Es ist dunkel und kalt. Was will ich draußen?
Genau, und deswegen ist das für mich so ein bisschen die Form von Freiheit, dass ich einfach für mich entscheide, ich muss mich jetzt gar nicht stressen, aber ich will weiterziehen. Wohingegen der Sommer für mich eher so ist, es gibt so viele Releases, ich habe so wenig Zeit, ich brauche jetzt kurze Spiele und die feiere ich komplett, aber so ein langer Brocken.
Ich will ja nichts sagen, aber du hast über den Sommer Elden Ring gespielt, also.
Okay, Punkt für dich.
Na gut, we agree to disagree, würde ich
naja,
sagen.
Naja, das nicht. Ich bin eigentlich, ich gebe denen den Handshake. Du hast einfach komplett recht mit dem, was du sagst. Vielleicht drehe ich auch einfach ein bisschen Quatsch an zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ein Spiel, das auf jeden Fall kurz ist und was meiner Meinung nach auch in den Herbst passt, ist nämlich Zeldas neues Spiel, beziehungsweise erstes Spiel, nämlich The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Das haben wir beide gespielt und du hast eine Matz dazu gemacht, die ich jetzt einfach mal anschmeißen würde. Und deswegen sage ich Matz ab.
Es gibt so ein paar Wahrheiten in der Videospielwelt, wo sich alle die Hand geben und stillschweigend nicken, weil sie wissen, jupp, so ist es. Und eine dieser Wahrheiten ist, The Legend of Zelda ist gut. Und obwohl die Reihe älter ist als ich selbst und schon immer fantastische Spiele produziert hat, kam das erste Zelda-Spiel relativ spät in mein Leben. Ich war um die 17 oder 18, als ich mein erstes Zelda-Spiel gespielt habe. The Legend of Zelda Skyward Sword. Da musste ich noch ein bisschen mit der Reihe warm werden. Und danach holte ich aber Klassiker wie Ocarina of Time und Majora's Mask nach. Und die Liebe für das Franchise war da. Und von Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom müssen wir gar nicht erst anfangen. Mit The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ist jetzt ein Spiel erschienen, das anders ist. Nicht, weil es eher wieder in die Richtung klassischer Zelda-Titel geht mit seinem Level-Design, sondern weil es diesmal nicht um den nicht namensgebenden Protagonisten Link geht, sondern tatsächlich schlüpfen wir die in die Rolle von Prinzessin Zelda höchstpersönlich. Denn ausnahmsweise verschwindet diesmal Link und Zelda muss den Stab in die Hand nehmen, um Hyrule vor dem Chaos in Form von alles verschlingenden Rissen zu retten. Denn nachdem ihr Vater, der König von Hyrule, durch eine Kopie ausgetauscht wurde und Zelda ins Gefängnis geworfen wurde, trifft sie auf ein kleines Leuchtwesen namens Tri. Und Tri gibt Zelda nicht nur die Fähigkeit, diese gefährlichen Risse zu schließen, sondern auch Echoes, also Kopien von Gegenständen und Gegnern heraufzubeschwören, die den Kern des Gameplays ausmachen sollen. Und auch wenn die Story per se nicht schlecht klingt, ist sie für mich eher in Summe zweitrangig und auch ein bisschen vorhersehbar gewesen. Es war recht schnell klar, wohin sich das Spiel entwickelt und wie es enden wird. Umso schöner war es dennoch zu sehen, dass Zelda nach all den Jahren endlich die Rolle in einem Videospiel bekommt, die sie verdient. Und das nicht als eine einfache Link-Kopie, sondern mit magischen Fähigkeiten an der Hand, die einfach passen. Das Heraufbeschwören von Echoes ist im Prinzip nur von einer Ressource abhängig, nämlich Tris Schweif. Je länger der Schweif, also je mehr Einheiten dran sind, desto mehr und stärkere Einheiten oder Gegenstände können wir beschwören. Cooldowns, Mana oder ähnliches gibt's nicht und braucht's auch nicht. Das hat aber entsprechend auch zur positiven Folge, dass Rätsel mit allem, was wir bislang so gefunden haben, theoretisch lösen können. Dadurch bekommt das Spiel ein ähnliches Gefühl von spielerischer Freiheit, wie es ein Breath of the Wild geschafft hat, wenn auch in einem reduzierteren Rahmen. Echoes of Wisdom ist sozusagen eine Fusion aus dem Link's Awakening Remake, dessen Optik es sich bedient, und Breath of the Wilds Kreativität, Freiheit und auch Rätselchaos. Hyrule auf diese Art und Weise zu erkunden macht einfach Spaß. Ob man jetzt stringent der Handlung folgt, wie ich das meistens getan habe, oder wie Marvin das gemacht hat und erstmal die ganze Map aufdeckt, viel zu viele starke Echos sammelt, die er noch gar nicht einsetzen kann, völlig overpowered dann in die Hauptmission geht, ist jedem selbst überlassen. Und das macht die Spielerfahrung so toll. Besonders motivierend war es auch durch das Pokémon-artige Gonna-Catch-Em-All-Prinzip, neue Echos zu sammeln, weil man wusste, irgendwo gibt es neue, die ich noch nicht habe und solche, die noch stärker sind als die in meiner Sammlung. Denn was man dazu sagen muss, Zelda an sich muss nicht selber kämpfen. Wie ein Pokémon-Trainer kann sie gefangene Kreaturen in die Schlacht werfen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und je nach Spielstil kann das dazu führen, dass man entweder sehr früh weiß, welche drei Kreaturen man in den nächsten 19 Stunden spielen will, oder eben genau ins andere Extrem, dass man immer ein bisschen überfordert ist von den ganzen Optionen. So ging es mir nämlich bei der Flut an Möglichkeiten manchmal. Alternativ kann sich Zelda aber auch für kurze Zeit in Link verwandeln und zu Schwert und Schild greifen. Das habe ich aber allerdings nur benutzt, wenn es wirklich notwendig war. Irgendwie fand ich das mit den Echos ein bisschen cooler. Dass das Echo-Menü jetzt nicht gerade das übersichtlichste ist und dass auch eine einfache Sortierung nach Favoriten nicht möglich ist, macht das Ganze aber ein bisschen komplizierter. Denn wenn ich das Echo für den Beistelltisch habe, werde ich im Laufe des Spiels 350 Mal dran vorbeiscrollen, wenn ich ein Item suche, und ich versichere euch, es ist nie das Item, nach dem ich gesucht habe. Es gibt einfach zu viele Echos, die man nie so wirklich benötigt. Es gibt zwar einige Filteroptionen, die es einem erleichtern sollen, im Kampf nicht erstmal viel zu lang nach dem richtigen Echo zu suchen. Allerdings wäre so etwas wie eine Best-of-Auswahl, die man im Menü selbst festlegen kann, hier vermutlich die beste Lösung gewesen. Und auch wenn die immer gleich gestalteten Riss-Dungeons mich irgendwann nur noch genervt haben, der Eistempel mich fast gebrochen hat und einige Missionen innerhalb desselben Spiels recycelt werden. Und ja, ich spreche davon, dass man zweimal fast exakt gleich aus dem Gefängnis ausbrechen muss, kann ich am Ende nicht sagen, dass The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ein schlechtes Spiel ist. Im Gegenteil. Obwohl es hier und da seine Schwächen hat, hat es immer Spaß gemacht zu spielen. Die Welt ist interessant, die Haupt- sowie Nebenmissionen waren charmant und das Sammeln von Echoes war fast schon süchtig machend. Wenn ihr mich also fragen würdet, ob Echoes of Wisdom mir gefallen hat, dann würde ich sagen, dass es ein gutes Spiel war, das ich euch empfehlen würde. Wenn ihr mich aber auf einem tieferen Level fragen würdet, würde ich sagen, dass mich das Spiel immer an meinen Japan-Urlaub erinnern wird. Die Plakate in den Straßen von Tokio oder die Werbespots, die in der U-Bahn liefen, haben einfach meine Vorfreude auf das Spiel in die Höhe schießen lassen. Und dass das Item, das man im Spiel sammeln kann, Stempel sind, erinnert mich an viele schöne Momente auf einer einmaligen Reise. Gleichzeitig schenkt es mir wundervolle Momente mit einem Charakter, auf den ich viele, viele Jahre gewartet habe, sie endlich mal selber spielen zu können. Und für mich ist Zelda perfekt in Szene gesetzt. Die kompakte, doch kreative Erfahrung, die The Legend of Zelda Echoes of Wisdom bietet, ist perfekt für die Herbst- und Wintertage. Und ich finde, wer eine Switch hat, sollte hier unbedingt reinschauen. Wir bedanken uns bei SZ Scala und Nintendo für die Bereitstellung des Codes.
Ich mag's. Ich meine, du hast jetzt die Mats gemacht, aber ich mag's genauso. Ich mag's richtig,
Du bist ein Zelda-Ultra geworden.
Ich glaube, an dem Punkt werde ich nie sein. Mhm. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, dass ich Zelda gar nicht mag. Mhm. Also früher war das ja immer mein Satz. Da habe ich gesagt, nee, ich kann mit Zelda irgendwie nichts anfangen. Aber das kann ich nicht mehr sagen, weil ich mag nicht nur Breath of the Wild. Ich finde, es ist eins der besten Spiele, die es je gab. Mhm. Tears of the Kingdom hat vieles noch besser gemacht, auch wenn es für mich nicht denselben Effekt hatte. Und auch ein Echoes of Wisdom, was ja doch mehr klassisches Zelda ist, als ich es erwartet habe, hat mir gefallen. Und vielleicht mag ich einfach Zelda, wie es jetzt ist.
Ja, das ist doch in Ordnung. Ich sehe dich auch nicht, dass du irgendwas nachholst.
Nee.
Ich habe ja auch vieles nicht nachgeholt. Ich habe ja auch immer in der Mats gesagt, dass ich ja auch relativ spät dazu gefunden habe. Und ich habe vieles nicht nachgeholt. Ich habe nie Wind Waker zu Ende gespielt. Ich habe nie Twilight Princess gespielt. Und das sind ja so die krassen Titel mit der krassen Fanbase. Aber es ist auch okay. So, man muss auch nicht immer bei allem dabei sein, finde ich. Und ich finde es schön, wie du gerade gesagt hast. So, ja, doch. Doch, ich hatte schon Lust auf Echoes of Wisdom. Und dann habe ich mir vorgenommen, im 14-Stunden-Flug nach Deutschland zurück Zelda zu spielen. Und was machst du?
Zelda spielen.
Nimmst mir mein Zelda weg.
Na, das stimmt doch gar nicht. Wir haben uns ganz fair und square abgewechselt. Wir haben beide die Switch mehrfach leer gespielt. Und das war wundervoll.
Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ich finde, das war eine ganz tolle Folge, Mine. Wir hatten tolle Themen. Wir hatten einen coolen Austausch. Ah! Die große Halloween-Folge 2024. Auch wenn sie einen Tag nach Halloween released. But who the fuck cares, right?
Ja, the spirit ist immer noch da. Die Geister sind immer noch da.
So, the evil is within.
Mhm.
So, und dementsprechend Until Dawn ist der evil within. Und was weiß ich. Nichtsdestotrotz.
Bist du langsam müde?
Nee.
Marvin Schlofi?
Das ist vom Leben. In diesem Sinne, wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast noch ganz lange gibt, dann unterstützt uns gerne bei Patreon. Das wäre toll. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Wenn ihr auf Patreon hören möchtet, wie unser Japan-Urlaub sonst so war,
dann hört ihr das.
Wozu wir ganz bald eine Folge aufnehmen werden.
Im November. Da habe ich viel frei. Da habe ich Zeit. Da können wir richtig Potty abdrücken.
Sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf.
Mine, it was a pleasure, as usual, as always. Ich high-five dich. Danke, dass ihr zugehört habt. Bye.
Tschüssi.